Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Hier sind wir wieder mit dem Podcast Glutenfrei, die Sendung zum Thema glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt, ich bin der Sohnemann und wir unterhalten uns einmal die Woche über Zöliakie und was haben wir letztes Mal gehabt? Zutatenlisten lesen. Wir sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater, muss man immer dazu sagen. Alle Dinge in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie und was daraus so entstanden ist. Hallo.
Hallo.
Wir wollen heute mal ein Rezept zerpflücken. Das ist so, ja, wir wollen es mal so von A bis Z einmal durchgehen. Und zwar mal ein Grundrezept. In diesem Fall ist es der glutenfreie Hefeteig. Was ist der Unterschied zwischen einem glutenhaltigen und einem glutenfreien Hefeteig?
Ja, also der glutenfreie Hefeteig ist schon am Anfang erst einmal eine riesige Herausforderung, die man aber meistern kann.
Also, wenn du das so sagst, dann trauen sich die Leute ja gar nicht ran. Du musst sagen, gar nicht so schwer.
Ja, man muss sich einfach drauf einlassen und man muss ein bisschen Abschied nehmen vom glutenhaltigen Hefeteig.
Was sind die Unterschiede?
Also der glutenhaltige Hefeteig, wer den schon gemacht hat, der weiß, da hat man dann eine schöne Einheit wie eine Kugel. Der löst sich von der Schüssel und dann lässt man den gehen und dann knetet man nochmal durch und lässt ihn nochmal gehen und es geht eben mit dem glutenfreien Hefeteig nicht.
Ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass man glutenfreien Teig nur einmal gehen lassen kann.
Ja, oder kurz angehen lässt und die Mehle sind heute auch besser, es funktioniert auch besser. Ich mache einen kleinen Vorteig und dann lasse ich den 10 Minuten ruhen, wenn er geknetet ist.
Also, und machen wir mal einen Hefeteig. Wie fangen wir jetzt an?
Also ich,
was für Zutaten haben wir?
Ja, also wir haben Mehl, wir haben, wenn es ist ein süßer Hefeteig.
In dem Fall ist es eine selbstgemachte Mehlmischung, zum Beispiel aus deinen Rezepten.
Zum Beispiel die helle Mehlmischung, dann kommt noch ein bisschen Butter dazu, dann kommt ein Ei dazu, dann kommt Salz und Zucker dazu. Das Salz sollte man nie in Verbindung mit der Hefe reintun, immer getrennt an die Seite oder so.
Ach so, dass die sich erstmal nicht berühren?
Nö,
oder?
So in etwa. Und in der Mitte mache ich dann eine Vertiefung, gebe die Hefe rein, das kann Trockenhefe oder Frischhefe sein, gebe Prise Zucker über die Hefe, das hilft, dass die Hefe besser aufgeht, ein bisschen von der lauwarmen Flüssigkeit, lass es etwa 10 Minuten stehen, dann bilden sich Blasen und dann kommt die restliche.
Also das Klassische, wie man es früher gemacht hat, in der Mitte eine Kuhle, in der das stattfindet und drumherum liegen die anderen Zutaten.
Man muss es nicht unbedingt, aber es ist hilfreich beim glutenfreien Teig. Und was auch noch hilfreich ist, wenn die Zutaten Zimmertemperatur haben, also nicht, dass man jetzt das Ei aus dem Kühlschrank holt und die Butter aus dem Kühlschrank. Also besser ist, wenn man sich das vorher schon die Zutaten richtet.
So eine halbe Stunde vorher rausstellen.
Vorher, dass die schon ein bisschen Zimmertemperatur haben. Und wenn dann eben dieser Vorteig aufgegangen ist, kommt die restliche Flüssigkeit dazu. Und dann knetet man diesen Teig. Sehr gut ist natürlich, wenn man eine Küchenmaschine hat. Das muss jetzt nicht die super Luxus-Küchenmaschine sein. Ich habe zum Beispiel eine kleine Bosch.
Die ich glaube ich in 80% der deutschen Haushalte irgendwie wiederfinden werde.
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, es gibt außer Bosch noch ein paar andere. Es gibt Philips, es gibt
Kenwood
und noch ein paar andere. Aber es tut's auch am Anfang eben diese kleine Küchenmaschine. Und wichtig ist, dass man einen glutenfreien Hefeteig 5 Minuten richtig gut durchknetet.
Echt? Also nachdem diese Hefe am Anfang angefangen hat zu blubbern, dann 5 Minuten kneten?
5 Minuten kneten. Der muss richtig gut durchgeknetet sein. Und dann sollte er anfangen, sich von der Schüssel zu lösen. Und je nachdem, was für Mehl man nimmt, kann das auch ein bisschen anders sein als im Rezept, weil die Mehle unterschiedlich reagieren auf die Flüssigkeit. Deshalb sage ich eigentlich immer, tastet euch erstmal so ein bisschen ran mit der Flüssigkeit, bis der Teig sich anfängt, von der Schüssel zu lösen.
Und wenn er das nicht tut, wenn er zu sehr klebt, kann man dann während dem 5 Minuten Kneten einfach noch ein bisschen Mehl dazu schütten?
Kann man noch ein bisschen Mehl dazu tun, aber immer sehr vorsichtig damit sein, weil zu viel Mehl heißt dann auch wieder trocken. Also,
aber diese elastische Kugel, die man so bei einem klassischen Hefeteig hinbekommt, kriegt man da nicht.
Die hat man nicht ganz so, nein. Ja. Schaut einfach mal in meinem Blog, den ihr auf der Website anklicken könnt. Und da habe ich in Schritten mit Fotos erklärt, wie so etwas entsteht.
Okay.
Also jetzt ist der Hefeteig geknetet und ich decke den jetzt mit einem feuchten Handtuch.
auch wieder so wie beim Backen, wo du in den Backofen zum Gehen was Feuchtes reintust, oben ein feuchtes Handtuch.
Feuchtes Handtuch drüber lassen, 10 Minuten ruhen.
Ruhen gleich irgendwo in der Wärme?
Ja, einfach normal in der Küche, wo ich ihn gemacht habe. Der muss jetzt nicht extra irgendwo
nicht auf stehen. Die Heizung oder so?
Nee, da wäre ich sowieso vorsichtig. Ich habe kürzlich auch die Frage gekriegt, was habe ich falsch gemacht? Ich stelle meinen Hefeteig auf die Heizung. Es kann schon zu heiß sein und dann geht er vielleicht nicht.
Ach so, da, wir hatten es ja, wenn es über 40 Grad wird, dann wird es schon schwierig. Ja.
Es muss einfach die richtige Temperatur haben. Es ist sehr selten, dass die Hefe zu alt ist. Also das ist eher, dass man dann einfach was falsch gemacht hat.
Ach so Trockenhefe, die kann ja auch... Kein
Problem, ich schaffe sehr viel mit Trockenhefe. Ja. Also dann ist dieser Teig jetzt ein bisschen gegangen. Dann kippe ich ihn, das ist auch sehr hilfreich, auf eine bemehlte Frischhaltefolie. Wenn er dann nämlich noch ein bisschen klebrig ist, kann ich über den Teig noch ein bisschen Mehl stäuben und mit Hilfe dieser Frischhaltefolie diesen Teig nachkneten, ohne dass er mir an sämtlichen Fingern klebt.
Könnte man an dieser Stelle auch so ein paar so Einweghandschuhe anziehen?
Könnte man auch nehmen. Ich finde aber eigentlich diese Folie ganz genial. Das
klappt also einfach ein super. Stück Frischhaltefolie, bisschen Mehl drauf.
Bisschen und dann Mehl drauf, den Teig drauf, oben drauf nochmal ein bisschen Mehl, die Folie drüber mit der Hand nachkneten. Und von der Seite, von links, von rechts und
bis... Man muss nur aufpassen, dass man da nicht die Folie in den Teig reinknetet und sie nachher mitbackt.
Das merkt man nicht. Und dann ist der Teig eben diese Einheit, die wir gerne wollen. Dann sieht er eben auch so aus.
Ich sehe jetzt auf dem Foto hier so eine Kugel.
Ja, eine Kugel. Und dann lässt sich der Teig ausrollen oder zum Zopf flechten. Oder
also der bekommt dann auch so eine Elastizität?
Der ist dann auch elastisch. Der ist nicht 100% so elastisch wie der glutenhaltige, aber er lässt sich super gut verarbeiten.
Man könnte nicht so wie der Pizzabäcker, der dann den Pizzaboden über sich durch die Luft wirft, den könnte man wahrscheinlich nicht so fein ausziehen.
Aber man kann eben, wenn man zum Beispiel jetzt diese Silikonmatte hat, wo man drauf ausrollt und man möchte den jetzt in eine Form buxieren, dann tut man die umgekehrte Form auf diesen Teig, geht mit dem Teigrädchen außen
ausrollen.
Rum, ausrollen, die umgekehrte Form auf den Teig mit dem Rädchen außen rum und dann geht man mit der Hand unter die Silikonmatte, mit der anderen Hand auf die Form und kippt diesen Teig mit Hilfe dieser Silikonmatte in die Form.
Praktisch.
Sehr praktisch, ja. Mhm. Und das kann man auch mit Mürbeteig so machen und viele Leute haben Angst davor und rollen ihn dann auf Backpapier aus und tun ihn also gleich mit dem Backpapier dann in die Form. Aber ich habe also damit super Erfahrung und das kriegt man dann mit der Zeit richtig gut raus.
Ja, das gibt's als Rezept auf deinem normalen Kochbuch www.glutenfrei-kochen.de und aber auch im Blog. Mhm. Also wenn man dort auf, wie heißt es denn, Trudels, ich muss mal schauen, wie es denn genau heißt, Trudels-Blog, also links im Hauptmenü Trudels-Blog, da landet man dann auf deinem Blog. Und auf dem Blog machst du dann immer wieder auch Rezepte mit Bebilderung, wo dann tatsächlich so Bild 1, 2, 3, so in mehreren Schritten dann die Sachen erklärt werden. Wo man dann auch
sieht, wie sich so ein Teig entwickelt und wie der aussieht und ja, dass man sich das auch vorstellen kann. Also für mich war es auch immer schon wichtig bei Kochbüchern, dass Bilder dabei sind.
Oh, das hilft sehr gut.
Ja, also das finde ich also absolut nötig.
Und du fotografierst die ja auch sehr schön.
Ja, das habe ich auch von dir gelernt.
Ach ja, nur so ein bisschen.
Ja.
So, jetzt lass uns doch mal irgendwie so ein, zwei andere Sachen noch rausgucken. Und zwar, ich würde mal eine andere Sache noch rauspicken wollen, und zwar irgendein Hauptgericht, wo du dein altes Rezept genommen hast, dein Vor-Zöliakie-Rezept und das umgewandelt hast. Dass wir mal so ein bisschen schauen können, wie man denn so ein Ding umwandelt. Nehmen wir mal die Kohlrouladen zum Beispiel. Du hast früher immer die tollen Kohlrouladen gemacht und das ist jetzt die Frage. Gibt es denn in den Kohlrouladen irgendwas, was möglicherweise Probleme verursachen kann?
Ja, also in den Fleischteig bei den Kohlrouladen kommt normalerweise ein eingeweichtes Brötchen rein und das war ja glutenhaltig.
Okay, das heißt, die anderen Zutaten sind
glutenfrei.
Was haben wir denn da? Zwiebeln und
Petersilie, wir haben ein Ei,
Rotkohl.
Das ist Hackfleisch.
Oder Hackfleisch.
Weißkohl, also da nehme ich gerne einen großen Spitzkohl, weil man da schöne große Blätter hat. Ich blanchiere die Blätter, mache die Fleischmasse und inzwischen mache ich das also so, dass ich eben eben dieses Brötchen nicht reintun. Man kann natürlich ein glutenfreies Brötchen in Wasser legen, aber das kriegt eine komische Konsistenz, wenn man das nachher ausdrückt, das zerbröselt einem so in den Fingern. Also ich mache das inzwischen so, dass ich von dem Kraut ein bisschen klein schneide, das dann mit anbrate und ein bisschen Paniermehl, glutenfreies Paniermehl, Semmelbrösel dazu tue.
Und das kommt dann in die Füllmasse rein?
Das kommt dann in die Füllmasse rein und kein Mensch merkt, dass die anders sind. Die schmecken wunderbar, die werden dann angebraten und ja.
Sehr schön.
Ja.
Hier hast du eine Zucchini-Tortilla.
Ja, die von Natur aus schon mal glutenfrei ist.
Eine Tortilla ist ein Eierkuchen, oder?
Ja.
Im Prinzip.
Also das ist, sind Zucchini, da ist Zwiebel, Knoblauch, da ist Salami drin. Das wird angebraten miteinander, kleine Würfelchen von der Zucchini und dann wird es mit Eiern, also wird es erst angebraten, dann kommt es in die Eiermasse rein und dann brät man das, kippt es dann auf den Teller, dreht es um, das kann man warm und kalt essen, ist hervorragend.
So, jetzt noch zum Abschluss noch ein Ding, wir kommen aus dem Schwabenland, du bist ursprünglich aus dem Badischen und wir essen da im Süden ja ganz gerne unsere Linsen mit Spätzle.
Genau.
Also Linsen mit Spätzle, das ist ja so
typisch schwäbisch.
Sehr typisch schwäbisch. Die Spätzle ist klar, die kann man natürlich jetzt nicht aus Weizenmehl machen.
Kann man aber sehr gut glutenfrei machen.
Kriegt man die hin, so mit der Spätzlepresse?
Kriegt man sehr gut hin. Da muss einfach der Spätzleteig die richtige Konsistenz haben. Mhm. Da muss ein bisschen fester sein. Ich mache ein bisschen Maisgrieß rein, lassen ziemlich lang nachquellen und dann kann man den durch die Presse drücken.
Gut, also das funktioniert. Den Spätzle-Rezept findet man auch bei dir im Kochbuch.
Schwäbische Spätzle, genau.
So. Und Linsen sind ja glutenfrei.
Linsen an sich sind glutenfrei. Ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, bis ich einen Bericht gesehen habe von den Alblinsen und habe dann gesehen, dass die Alblinsen an Gerste hochranken und dass man da also durchaus aufpassen muss, dass Gerstenkörner in den
Linsen. Moment, nochmal. Die Linsen stehen auf dem Feld und die brauchen irgendwas, an dem sie hochranken. Und da wird Gerste gepflanzt, an der die Linsen hochranken können.
Genau, und dann werden die Linsen geerntet und da kommen natürlich automatisch ein paar Gerstenkörner mit rein.
Die werden aber gut sortiert meistens.
Ja, also ich habe dann angefangen, bevor ich die Linsen, also ich mag die Linsen aus der Dose sowieso nicht, ich mache frische Linsen, kippe die dann auf eine große Tortenplatte von mir aus und verlese die, so wie Saschenputtel.
Die guten ins Töpfchen, ja.
Und aber nicht die schlechten ins Kröpfchen. Also auf jeden Fall habe ich 3 bis 4 Gerstenkörner in meinen Linsen gefunden.
Echt wahr?
In Linsen. Und habe die dann nachher gut gewaschen und dann auch meine Linsen mit Spätzle gemacht.
Das ist aber gut zu wissen.
Ja, das sind einfach Sachen, an die denkt man gar nicht.
Das ist interessant.
Und dann wundern sich die Leute und denken dann, naja, Linsen blähen, da kann es mir nicht gut gehen danach. Aber eigentlich waren es gar nicht die Linsen, es waren die Gerstenkörner.
Und die Gerstenkörner, die erkennt man auch ganz gut.
Die erkennt man gut. Die sind ganz anders länglich von der Form und viel heller als die Linsen.
Gut, also selbst da ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt aber auch, es gibt ja so Tellerlinsen, fertig aus der Dose, die sind dann schon mit irgendwie Suppengrün angemacht und so.
Da bin ich mir halt nicht sicher, da steht jetzt zwar nicht drauf, kann Spuren enthalten, aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob das dann nicht doch gefährlich ist.
Also heißt das jetzt nicht automatisch, dass alle Linsen mit Gerste als Rankhilfe angebaut werden?
Sicher nicht. Ich habe aber auch schon andere Linsen ausgeschüttet auf dem Teller. Also nicht nur die Alblinsen und hatte auch Körner drin. Aber es kann sogar passieren, wenn man Leinsamen ausschüttet, dass man da Fremdkörner findet.
Ja, man muss dann sich dann immer klar machen, dass die vermutlich in Betrieben sortiert, gepackt und sonst was werden, wo auch andere Getreide gepackt werden.
Ja, klar. Also ich wäre da immer lieber etwas vorsichtig und würde die Sachen gut anschauen. Also ich esse die Linsen trotzdem, aber ich lese sie aus und wasche sie gut.
Also in Zukunft immer mitdenken beim Kochen, beim Zutaten, aussuchen und natürlich immer diesen Podcast hören, weil da kriegt man solche Tipps zum Beispiel. Ihr findet weitere Folgen auf www.glutenfrei-kochen.de, dort einfach auf Podcast klicken und da könnt ihr zum einen euch alle alten Folgen anhören und ihr könnt euch dort diesen Podcast auch abonnieren, das kostet nichts und sorgt dafür, dass der Podcast automatisch bei Neuerscheinen auf eurem Tablet oder Smartphone oder auf eurem Computer landet Und ihr verpasst keine weitere Folge. So, das war's. Ich hatte das Vergnügen mit
Todel Marquardt.
Und mein Name ist Chris Marquardt und wir sprechen wieder nächste Woche. Bis dann, macht's gut.
Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.